Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Expeditionsleiter der großen Polarstern-Tour. Ein Jahr lang wurde die Arktis erforscht. Es hat noch nie vorher eine so umfangreiche Erkundung gegeben. Markus Rex, herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen, Frau Timm.
Sie sind jetzt gut 6 Wochen wieder hier. Vor einem Jahr begann die Fahrt mitten hinein ins arktische Dunkel, in die Polarnacht. Kein Licht über Monate. Jetzt sind Sie wieder zu Hause im deutschen Novemberschmuddel und aus Ihrem Logbuch, eingefroren am Nordpol, erfahren wir, dieses totale Dunkel über Wochen, bei aller Beschwerlichkeit, das hat auch was. Kann man sich hier schwer vorstellen. Was hat Sie so beeindruckt? Was vermissen Sie womöglich sogar?
Das hat tatsächlich was ganz Faszinierendes, wenn ich jetzt hier in die grauen Novembernächte gucke. Das ist ja doch eher niederdrückend für die meisten. Aber diese absolute Dunkelheit, die vollständige Schwärze der Polarnacht, die viel dunkler ist als jede Nacht bei uns in unseren Breiten. Sie müssen sich vorstellen, wir sind da mehr als 1000 Kilometer weg von jeder anderen menschlichen Siedlung. Da gibt es keinerlei Licht um uns herum. Und da wird das Schwarz richtig brillant. Dazwischen hat man dann die harten Kontraste zu den weiß angestrahlten Eisstrukturen, zum Teil ganz skurrile Eisformationen in so einer schwarz-weißen Welt. Das ist tatsächlich stimulierend und total faszinierend, sich in dieser Welt aufzuhalten.
Vermissen Sie das manchmal ein bisschen, wenn Sie hier aus dem Fenster gucken?
Ja, ich vermisse das ständig. Sobald ich an Land bin, vermisse ich das Eis. Das ist der alte Polarvirus. Wer da einmal war, der wird es nicht wieder los.
Markus Rex ist Atmosphärenphysiker und Professor am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Er hat die große Arktis-Expedition geleitet, die jetzt zurück ist. 20 Nationen beteiligt, hunderte Wissenschaftler, Messungen zu Temperatur, Dicke des Eises, Leben im Meer. Und Herr Rex, diese Tour folgte dem Kurs, den Fridtjof Nansen vor 130 Jahren schon als erster fuhr. Sie haben sich einfrieren lassen und sind quasi huckepack auf einer Scholle am Nordpol vorbeigeschippert. Das klappt wegen des Driftes. Und das ist so wichtig, das müssen Sie erklären, was das meint.
Ja, wir haben uns hier vom Eis helfen lassen, denn das Eis der Arktis ist im Winter auch heutzutage noch so dick, dass wir selbst mit unseren allerbesten Forschungseisbrechern nicht durchbrechen können. Deswegen waren wir immer ausgeschlossen aus dieser Region. Der einzige Zugang, dort im Winterhalbjahr in die Umgebung des Nordpols zu kommen, ist, ein Förderband zu nutzen, was in der Arktis schon immer installiert ist. Und zwar ist das die Drift des Eises. Wenn man sich auf der sibirischen Seite, also auf der Seite von hier aus hinter dem Nordpol, in das Eis einfrieren lässt, dann driftet man mit dem Eis, getrieben von Wind und Strömungen, über die Polarkalotte am Nordpol vorbei, bis in den Atlantik, bis auf unsere Seite des Nordpols, kommt irgendwann auf unserer Seite an der Eiskante wieder raus. Und genau das haben wir gemacht. Fridtjof Nansen hat es uns vor 130 Jahren vorgemacht.
Und Sie haben auf seiner Spur erstmal eine Eisscholle finden müssen, die diese kleine Forschungsstadt trägt, eine Kleinstadt auf dem Eis. Wie haben Sie Ihre Scholle gefunden? Kann man die vorab irgendwie orten oder sich aussuchen per Helikopter oder wie geht das?
Ja, das war im Anfang eine große Schwierigkeit. Wir sind ja im September 2019 losgefahren. Der 2019er Sommer war einer der wärmsten der Arktis jemals. Das Eis war völlig aufgeschmolzen, völlig erodiert. Wir wollten aber eine ganze Forschungsstadt auf das Eis aufbauen. 100 Tonnen an wissenschaftlichem Equipment, kilometerlange, armdicke Stromkabel auslegen. Dazu braucht man eine stabile Eisumgebung. Wir haben sehr intensiv Satellitenkarten studiert, Satellitendaten, in denen sich Schollen, Eisschollen, intakte Eisschollen abzeichnen. In denen sieht man aber nicht, wie dick das Eis ist und wie stabil das Eis ist. Und deswegen sind wir dann auf viele Schollen mit dem Helikopter draufgeflogen, haben Eisbohrkerne erbohrt, um uns die innere Struktur anzuschauen und haben uns danach dann eine stabile Eisscholle ausgesucht.
Die Scholle wird ja für ein Jahr praktisch Lebensraum. Was kann denn passieren, wenn man sich die falsche Scholle aussucht?
Ja, das Eis ist ein tückischer Freund. Wir haben es ja genutzt. Wir haben mit dem Eis gearbeitet und haben uns vom Eis über den Nordpol tragen lassen. Das Eis wirft einem aber auch jeden Tag neue Herausforderungen entgegen. Es ist sehr dynamisch. Während es treibt, reißt es immer wieder auf. Es bilden sich Risse, die oft auch mit Treibschnee dann zuwehen, dass man sie nicht gut sieht. Und wenn das Eis unter großem Druck gerät, dann bricht es neben einem plötzlich auf. Die Schollen brechen nach oben auf, stellen sich senkrecht, schieben sich übereinander. Es bilden sich sogenannte Presseisrücken, viele Meter hoch, so hoch wie ein zweigeschossiges Hochhaus. Und das bedroht unser Equipment. Und deswegen mussten wir da auch sehr häufig unsere Stadt umbauen, damit alles sicher bleibt.
Und die Polarstern ist zwar selber ein Eisbrecher, aber kein ganz schwerer. Das heißt, ein Loch im Schiff und die Sache ist gelaufen für hunderte Menschen samt Forschungsequipment.
Das ist das Schicksal der frühen Polarerkundenden, die mit ihren Holzschiffen in das Eis gefahren sind, sich oft auch unabsichtlich vom Eis haben einschließen lassen. Diese Schiffe sind alle zerdrückt und zerquetscht worden. Eine große Katastrophe für die Teilnehmer dieser Expedition. Viele sind ums Leben gekommen im Eis. Das geht uns mit unseren modernen Forschungseisbrechern nicht mehr so. Der Rumpf der Polarstern kann den größten Eisdruck, der auftreten kann, immer aushalten. Und wir waren uns sicher, das ist unser Fels in der Brandung. Und hier haben wir eine sichere Basis.
Das Eis war praktisch das Land und eine zeitweilig auch das Zuhause für dieses ganze Team, oder?
Das war unser Zuhause. Unsere Eisscholle ist uns ans Herz gewachsen. Wir haben eine ganz emotionale Verbindung aufgebaut zu unserer Heimatscholle, die uns das ganze Jahr über, fast das ganze Jahr über, bis an die Eiskante im Atlantik getragen hat. Die Arktis ist ja ein von einer ganz dünnen Eisschicht bedeckter Ozean. Wie eine dünne Eierschale liegt auf diesem 4000 Meter tiefen Ozean eine Eisschicht, die im Anfang nur 80 Zentimeter dick war. Da braucht man schon ein stabiles Stück Eis, um sicher darauf arbeiten und leben zu können.
Huckepack auf der Eisscholle Richtung Nordpol bei bis zu minus 40 Grad und ständige Messungen draußen im ewigen Eis, Sommers wie Winters. Wie ist das eigentlich, Herr Rex, wenn da an einer Messstation ein kleines Schräubchen locker ist und jemand muss raus und muss das festmachen? Man kann doch schlecht die Handschuhe ausziehen.
Ja, wir haben jeden Tag auf dem Eis gearbeitet, um Messungen durchzuführen, die automatisch nicht gehen. Deswegen waren eigentlich permanent Teams auf dem Eis. Aber wenn Sie jetzt ein kleines Schräubchen haben, was Sie da bei minus 40 Grad wieder festziehen müssen, ist das eine große Herausforderung. Wir haben oft zwei Lagen von Handschuhen an, eine dünne Lage innen drin und dicke Fäustlinge oben drüber. Da muss man die dicken Fäustlinge eben mal kurz ausziehen und ist dann mit seinen dünnen Handschuhen in der Lage, so eine Schraube auch wieder festzuziehen. Allerdings hat man nicht sehr viel Zeit, denn dann frieren die Finger auch schnell ab.
Und Schneeanzüge, die sahen so ähnlich aus wie Raumanzüge und man konnte damit wie ein Korken auf dem Wasser schwimmen. War das Rettungstechnik? Im Textil?
Auf jeden Fall. Ein Risiko ist, doch mal durch eine verborgene Spalte, durch einen Riss im Eis im Ozean zu landen. Und das ist ein tiefer, eiskalter, tödlicher Ozean. Unsere Anzüge haben uns nicht nur vor der Kälte der Arktis geschützt, sondern sie haben auch eine Isolation, die sogar im Wasser noch viel Wärmeschutz liefert und uns Auftrieb verleiht. Man schwimmt in diesen Anzügen wirklich wie ein Korken auf dem Wasser und kann damit nicht unter das Eis geraten. Und das ist ein riesiges Sicherheitselement. Wer einmal unter das Eis geraten würde, das wäre natürlich wirklich eine ganz, ganz hochriskante Situation.
Es gibt wichtige Berufe jenseits der Wissenschaft auf so einem Schiff, zum Beispiel Eisbärwächterin oder Koch.
Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass man auf so einer Expedition gut isst. Essen ist immer für die Stimmung im Team ganz entscheidend.
150 Gläser Nuss-Nougat-Creme an Bord.
Ja, das, wer auf seine Nuss-Nougat-Creme nicht verzichten mag, der musste auch auf dieser Expedition nicht darauf verzichten. Sowas haben wir natürlich dabei gehabt. Eisbärwachen sind eine ganz, ganz entscheidende Position für die Sicherheit. Das ist ein Job, der ist reihum umgegangen. Alle Expeditionsteilnehmer, fast alle, waren geschult an der Waffe, haben also vorher auch schießen gelernt, um im äußersten Notfall dann eben sich auch zur Wehr setzen zu können und die Teams auf dem Eis schützen zu können. Und dieser Job ist reihum umgegangen. Es sind immer so 2-Stunden-Schichten, wo man wirklich einfach nur in die Schwärze der Nacht starrt, im Licht seiner Stirnlampe, um eine mögliche Eisbärannäherung rechtzeitig zu bemerken.
Haben Sie schießen müssen?
Wir mussten nie scharf auf einen Eisbären schießen. Unser Sicherheitskonzept, was viellagig war, wie eine Zwiebel sich um das Forschungscamp herumgelegt hat, ist aufgegangen. Wir hatten die eine oder andere Situation, die auch mal kritisch war, aber es ist weder ein Mensch noch ein Eisbär zu Schaden gekommen.
Was war denn eigentlich das genaue Ziel dieser langen Reise? Denn dass das Meereis schmilzt und dass die Temperaturen dort steigen, Nansen hat es noch 10 Grad kälter gehabt als Sie, aber das weiß man ja. Was war das genaue Ziel dieser langen und sehr, sehr ausführlichen Messungen?
Ja, die einfachen Messungen wie Temperaturen oder Eisdicken, die bekommen wir von autonomen Systemen, Bojen, Stationen, die wir jedes Jahr durch die Arktis treffen lassen, mindestens genauso gut wie von unserem Forschungsstädtchen. Nein, wir sind aufgebrochen, um dieses ganz komplexe Räderwerk der Dutzenden von ineinandergreifenden Prozesse des arktischen Klimasystems zu verstehen und zu vermessen. Man muss sich das vorstellen wie ein Uhrwerk, wo wirklich jedes Zahnrädchen die Funktion jedes anderen Rädchens beeinflusst. Und wir müssen ja uns in die Lage versetzen, dieses Räderwerk nachzubauen und das in einem Klimamodell richtig abzubilden. Denn die Klimamodellvorhersagen sind die Grundlagen für die ganzen wichtigen und tiefgreifenden politischen Entscheidungen, die jetzt anstehen. Und die brauchen wir in robust und genau.
Das heißt aber auch, man muss ganz geduldig jeden Tag möglichst an der gleichen Stelle immer wieder raus, immer wieder die gleiche Aufgabe vollführen, nochmal messen, nochmal messen, nochmal messen, so wie der Eisbär, der meditierend da am Robbenloch sitzt.
Ja, es ist eine Aufgabe, die erfordert natürlich auch viel Geduld, um in diesem Bild zu bleiben, um zu zählen von jedem dieser einzelnen Zahnrädchen, wie viele Zähne da dran sind. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir dieses Räderwerk nachbauen können. Muss man es eben ganz genau vermessen und das über das ganze Jahr hinweg und jeden Tag das Gleiche tun. Und das haben wir auch das ganze Jahr über getan und wir sind sehr froh, dass uns das auch wirklich gelungen ist.
Viele Wochen lang polare Dunkelheit. Kann man sich da eigentlich drauf einstellen, einen Rhythmus finden, auch die Laune hochhalten?
Es ist tatsächlich ganz wichtig, sowohl in der Polarnacht als auch im Polartag einen gut strukturierten Tagesrhythmus aufrechtzuerhalten. Wir haben ja keine Variation im Tageslicht. Im Winterhalbjahr ist es komplett dunkel, völlig schwarz. Im Sommerhalbjahr scheint die ganze Zeit die Sonne. Es funktioniert aber einfach besser im Team, wenn alle einen synchronisierten Tagesrhythmus aufrechterhalten. Und es ist auch für jeden Einzelnen besser, hier eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten und das nicht einfach wegdriften zu lassen in der Nacht.
Sagt Ihnen der Körper irgendwann, es ist um 7, du solltest aufstehen und arbeiten?
Nö, das muss die Uhr sagen. Die Uhr sagt uns das aber und dann sagen wir uns, jetzt ist Zeit aufzustehen und zu arbeiten. Und dann sagt uns die Uhr auch irgendwann, jetzt ist Zeit Abend zu essen und langsam zur Ruhe zu kommen, das Licht ein bisschen runter zu dimmen in der Kammer. Das hilft etwas, wenn man sich in seiner Kammer, also in dem beleuchteten Schiff, einen Lichtrhythmus des Tages nachbaut. Ansonsten muss man nach der Uhr leben.
Und der Gegensatz, der polare Sommer, gleißendes Licht, schmelzendes Eis, wie erinnern Sie das?
Fantastisch. Es ist eine unglaublich schöne, eine faszinierend schöne Landschaft, diese Eisumgebung. Im Sommer schmilzt alles. Es ist das große Schmelzen der Arktis. Die Temperaturen steigen auf 0 Grad. Die Eisoberfläche bedeckt sich mit Schmelztümpeln. Mehr als die Hälfte der Eisoberfläche ist dann bedeckt von diesen türkisen, grünen, bläulichen Schmelztümpeln. Tolle Farben. Dazwischen laufen unsere rot gekleideten Expeditionsteilnehmer rum. Und die Sonne zieht permanent parallel zum Horizont immer um uns herum, tief am Horizont stehend und verbreitet ein ganz intensives orange-gelbes Licht.
Das heißt aber auch, die Gefahr, das Meereseis schmilzt immer schneller und immer weiter. Die Gefahr ist schön. Optisch ist sie schön.
Dieses Schmelzen ist erstmal schön. Das ist auch ein normaler Prozess, dass das Eis der Arktis im Sommer schmilzt. Im Winter bildet es sich neu. Die Balance muss stimmen. Es muss im Winter mindestens genauso viel sich bilden, wie im Sommer schmilzt. Und die Balance stimmt in weiten Teilen der Arktis nicht mehr. Wir sind zum Teil durch riesige Strecken offenen Wassers gefahren. Nachdem unsere Eisscholle die Eiskante erreicht hatte und zerbrochen war, sind wir zum Nordpol vorgestoßen, um dort die Messungen fortzusetzen und haben einfach in Bereichen, wo eigentlich dickes Eis liegen sollte, ganz viel offenes Wasser vorgefunden.
Und kamen bestürzend schnell voran in diesem Winter.
Wir sind tatsächlich in 6 Tagen von der Eiskante bis zum Nordpol gekommen. Das sollte so nicht sein.
Ihr Buch, Herr Rex, Eingefroren im Nordpol, das beginnt aber weder mit der Kälte des Winters noch mit dem gleißenden Licht des Sommers, sondern es beginnt mit dem Klang der Arktis, eine Beschreibung der Stille. Wie haben Sie das gehört, das Eis?
Diese unglaubliche Stille ist faszinierend. Wenn man weggeht vom Schiff, welches ja immer Geräusche macht, dann ist man von einer absoluten Stille umgeben. Und wenn man sich darauf ein bisschen einlässt, aufhört zu sprechen, mal kurz den Atem anhält, dass die Kleidung nicht raschelt, dann beginnt man, die allerfeinsten Geräusche wahrzunehmen. Man hört das ganz leise Quietscheln des Eises unter einem, was einen daran erinnert, dass das eine Oberfläche ist, die treibt und sich bewegt und die Schollen gegeneinander ein bisschen verschieben, was so ein ganz leises Quietschen macht. Man hört sogar in der leichten Drift der Eiskristalle im Wind, wie diese Schneeflocken, diese Eiskristalle unten im Schnee einschlagen und es dabei so ein bisschen rauscht und knistert. Die Sinne schärfen sich und das ist wirklich faszinierend.
Quietscheln, sagen Sie, aber es kracht doch manchmal auch ordentlich und manchmal kracht es gefährlich, wenn sich Risse auftun, mit denen man vorher nicht rechnen kann und die dann für das ganze Unternehmen sehr gefährlich werden können.
Ja, in dieser zunächst mal statisch aussehenden, absolut ruhigen, stillen Umgebung tut es plötzlich ein paar laute Donnergrollen, Kanonenschüsse gleich, wenn das Eis anfängt aufzubrechen oder sich zusammenzuschieben im Eisdruck. Es fängt an zu rumpeln, das Eis unter einem beginnt zu zittern, sich zu bewegen, die Schollen verschieben sich gegeneinander und plötzlich wachsen neben einem, aus einem Bereich, wo es vorher einfach nur flaches Eis lag, haushohe Berge aus Eis empor. Das ist wahnsinnig dynamisch, dramatische Ereignisse, aber natürlich auch gefährlich für Leute, die auf dem Eis unterwegs sind und auch für unsere Ausrüstung.
Wenn sich da plötzlich so ein Hochhaus auftut von jetzt auf gleich und da steht ein Messgerät drunter, sind einige Millionen weg.
Da müssen wir sehr schnell hin und versuchen, unsere Ausrüstung noch zu bergen und zu retten. Da haben wir sehr häufig haben wir solche Rettungseinsätze auch mitten in der Nacht gehabt, sind schnell auf das Eis gestürmt, haben geguckt, was ist noch sicher, wo müssen wir uns fernhalten, wo können wir noch unsere Instrumente retten und bergen. Es ist uns tatsächlich während der ganzen Expedition nichts wirklich Wesentliches oder sehr Teures abhandengekommen oder ist zerstört worden.
10 Jahre Vorbereitung auf fast alle Eventualitäten, die möglich sind. In der Natur kann man aber nichts vorbereiten. Es ist auch was passiert, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Ihnen hat was fast die Expedition vermasselt. Das war Corona. Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, wir hatten Alternativpläne für alle denkbaren Szenarien in der Schublade. Bei so einer Expedition denkt man alles bis ins Letzte vorher durch. An eine weltweite Pandemie dieser Größenordnung, dafür hatten wir tatsächlich keine Pläne mehr in der Tasche. Und wir mussten ja unseren eingefrorenen Eisbrecher, der mit dem Eis gedriftet ist, regelmäßig versorgen. In den Sommer-Herbst-Jahreszeiten und dann im Frühsommer des nächsten Jahres war geplant, dass Eisbrecher zur Polarstern, unserem eingefrorenen Eisbrecher, vorstoßen und Treibstoff und Versorgungsgüter, Nahrungsmittel vorbeibringen. Wir wollten mit Flugzeugen das Expeditionsteam austauschen.
Und Norwegen hat als eines der ersten Länder komplett dicht gemacht. Und da war da nichts mit Hafen und Flugplatz und Versorgung.
Das ist uns alles völlig auseinandergeflogen. Die Eisbrecher unserer internationalen Partner sind in ihre Heimathäfen zurückbeordert worden, konnten nicht mehr eingesetzt werden unter den Bedingungen der Pandemie. Die Landepiste, die wir für unsere Flugzeuge nochmal zum Auftanken vorgesehen hatten, ist abgeriegelt worden auf Spitzbergen. Da kam keiner mehr rein oder raus. Nichts davon hat mehr funktioniert. Die gesamten Pläne sind einfach innerhalb von 1-2 Wochen vollständig auseinandergeflogen und wir wussten nicht, wie es weitergehen soll.
Wie sie es gewuppt haben, kann man nachlesen in ihrem Logbuch »Eingefroren am Nordpol«. Schlussendlich war die Polarstern wohl das garantiert einzig Corona-freie Gebiet auf dem Planeten in dieser Abgeschiedenheit. Das muss auch skurril sein, wenn man das weiß.
Das war schon eine ganz skurrile Situation. An Bord waren wir isoliert und absolut Corona-frei. Wir konnten eng miteinander arbeiten. Wir konnten Partys feiern wie eh und je, was auch in so einem Team immer mal notwendig ist, um die Stimmung gut zu halten. Wussten aber gleichzeitig, wie es im Rest der Welt aussieht, haben das aber vollständig verdrängt und vergessen. Es war uns nicht mehr präsent an Bord, dass die Welt im Griff der Corona-Pandemie ist.
Muss sehr merkwürdig sein. Die ganze Tour, die ganze Forschungsexpedition hieß Mosaik. Was meint das?
Mosaik ist erstmal ein schöner bildlicher Begriff für das Meereis. Wenn man von oben drauf guckt, dann ist das wirklich wie ein Mosaik aus Eisschollen. Und es ist weiterhin eine Beschreibung der Wissenschaft, die wir getan haben. Nämlich die ganzen einzelnen Mosaiksteinchen der Prozesse des arktischen Klimasystems alle ganz genau zu untersuchen und aus diesem Einzelsteinchen das Gesamtbild zusammenzusetzen, wie in einem Mosaik.
Seit 6 Wochen ist die Polarstern zurück nach einem Aufenthalt von 1 Jahr im arktischen Meer und Expeditionsleiter Markus Rex hat jetzt sein Tagebuch veröffentlicht, eingefroren im Nordpol, heißt es. Die Polarstern ließ sich nämlich sozusagen Huckepack von einer riesigen Eisscholle durchs arktische Meer tragen. Gewidmet, Herr Rex, ist das Buch Friederike, Tim und Philipp. Ihre Familie nehme ich an, Ihre geduldige, dankbare Familie?
Ganz genau, die natürlich lange Zeit auf mich verzichten mussten während dieser Expedition.
Wie finden die denn das? Wollen die Jungs nie Polarforscher werden, weil der Papa nie da ist?
Die sind ganz begeistert davon. Die fiebern mit bei dem, was ich mache. Die verstehen, was ich mache. Die verstehen auch, warum das wichtig ist. Und das hilft enorm, denn dadurch verstehen sie auch, dass ich eben mal längere Zeit auch nicht da bin und sie auf ihren Papa verzichten müssen. Aber wenn es um etwas ginge, wo sie gar keine Verbindung zu hätten, wäre es alles viel schwieriger.
Familie, Freunde, das fehlt ja allen an Bord. Und mit dem Funknetz, mit dem Telefonnetz bis ins nördliche Norwegen, da ist es manchmal besser als hier in Deutschland. Aber irgendwann ist komplett Schluss. Wie lange dauert eine WhatsApp-Nachricht nach Deutschland von der Polarstern aus?
Das kann schon mal Stunden dauern. Sobald sie nördlich von 80 Grad Breite sind, also so 1000 Kilometer vom Pol weg, haben sie keinen Kontakt mehr zu dem Netzwerk der weltumspannenden Telekommunikation. Das läuft alles über geostationäre Satelliten. Das sind Satelliten, die stehen über dem Äquator. Die können von da aus nicht mehr angesprochen werden. Die sind dann hinterm Horizont verschwunden. Und wir hatten eine sehr, sehr rudimentäre Satellitenkommunikation nur noch.
Man muss da auch psychisch sehr stabil sein an Bord, oder? Darf sich nicht hängen lassen, darf seine Laune nicht zeigen, gute Selbstdisziplin.
Ja, man muss auch ein bisschen auf die anderen achten. Man muss mal merken, wenn es einem anderen nicht so gut geht und seine Laune gerade dabei ist, etwas abzusinken.
Der Expeditionsleiter sowieso,
ja,
als
das
Chef
gehört,
für alle.
Das gehört dazu. Es ist ganz wichtig, dass das Team gut funktioniert, dass es da keine Konflikte gibt, dass wir uns als eine Einheit fühlen und dass die Stimmung gut ist. Aber weil wir alle permanent ganz faszinierende Erlebnisse und Eindrücke auf dem Eis haben, das stimuliert ja auch. Und deswegen war die Stimmung eigentlich auch wirklich immer ausgezeichnet an Bord.
Schauen wir mal auf Ihren Lebensweg. Sie sind Atmosphärenphysiker. Ihr Vater war Professor für Raumfahrttechnik. Also zum einen liegt die Erkenntnislust in der Familie begründet und es ging immer um ganz weit oben.
Ja, dass es um ganz weit oben ging, ist vielleicht ein bisschen Zufall, aber dieses Bedürfnis, Dinge zu erkunden, ist mir sicherlich in die Wiege gelegt. Und auch mein Vater hat sich in der Raumflugtechnik auf das Problem des Weltraummülles spezialisiert. Er ist in Europa der Fachmann dafür geworden, hat sich also auch da schon um die Zukunft unseres Planeten Gedanken gemacht. Und ich glaube, auch das ist mir ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden.
Sie waren schon 92 das erste Mal in der Arktis, 1992. Wie oft seitdem in kältesten Regionen?
Ach, das kann ich gar nicht mehr nachzählen. Ich bin unzählige Male in Arktis und Antarktis unterwegs gewesen, auch in anderen entlegenen Winkeln der Welt. Immer dort, wo wir Schlüsselprozesse im Klimasystem haben, die wir noch nicht so gut verstehen.
Also Polarvirus ist klar. Und dann zum Ausgleich mal nach Borneo. Sie forschen ja auch in wärmeren Gefilden.
Ja.
Zur Erholung?
Nicht zur Erholung, sondern wenn es dort spezifische Prozesse gibt im Klimasystem, die weltweite Auswirkungen haben, die wir nicht gut verstehen, die wir aber im Klimamodell noch abbilden müssen, dann gehe ich dahin. Das ist Borneo, Nepal, auch Palau, so eine kleine Südseeinsel, wo es jeweils ganz bestimmte Bereiche gibt, die noch besser erforscht werden müssen.
Aber die Arktis schon das Zentrum Ihrer Arbeit. Arktis, Antarktis, Laien können sich immer merken, oben die Eisbären, unten die Pinguine. Aber bei der Schmelze, bei den Klimaveränderungen ist eigentlich immer vom Nordpol die Rede, wenn ich es nicht falsch wahrnehme, nicht von der Antarktis. Wie kommt das eigentlich, dass diese Region in der Welt sich schneller erwärmt als andere?
Um das besser zu verstehen, waren wir da. Die Prozesse, die wirklich sehr komplexen Klimaprozesse in der Zentralarktis, bringen Rückkopplungseffekte, verstärkende Effekte hervor, die eine anfängliche Erwärmung nochmal so richtig anheizen. Es gibt eine ganze Reihe davon. Einige sind leichter zu verstehen, andere sind sehr, sehr komplex. Ein leicht zu verstehender Rückkopplungsmechanismus ist, dass die Arktis ja von Eis bedeckt ist. Eine weiße Oberfläche, die strahlt die ganze eingestrahlte Sonnenenergie gleich wieder zurück. Aber wenn das Eis schmilzt und verschwindet, dann haben wir da einen dunklen Ozean liegen, der die eingestrahlte Energie absorbiert und sich dadurch viel besser aufheizt.
Haben Sie auf Ihren Touren seit 1992 den größer werdenden Ozean, das kleiner werdende Eis selbst immer erlebt und mitverfolgen können?
Ja, die ist dramatisch. Die Arktis ist schon heute eine andere Welt, als sie Anfang der 90er Jahre war. Eine Stelle in der Arktis, an die ich immer wieder zurückkehre, ist dort, wo unsere langfristige Forschungsstation steht, auf Spitzbergen, 80 Grad Breite. Wenn ich da früher hingekommen bin, auch im Winter, dann war es eine tiefgefrorene Landschaft. Es gab nur Schnee und Eis, blaue Eisberge und weiß funkelnde, leuchtende Eiskristalle. Wenn ich heute da hinkomme, dann habe ich das flüssige Wasser vor den Füßen. Die Station liegt am Ufer eines Fjordes, der ist seit einem Jahrzehnt nicht mehr zugefroren, ist früher immer zugefroren. Da, wo wir früher mit Skiern und Schneemobilen drüber gefahren sind, fahren wir jetzt mit Booten lang.
Und wenn Sie den großen Fridtjof Nansen treffen könnten, dann würde er Ihnen wahrscheinlich sagen, ah, du hast ja einen schönen warmen Winter erwischt. 10 Grad Kälte hat er es gehabt, das weiß man genau durch die Tagebücher, durch die Temperaturaufzeichnungen.
Ja, Fridtjof Nansen war im Herzen ein Wissenschaftler, nicht nur Entdecker. Er hat ganz viele wertvolle Daten schon damals gesammelt und wir können unsere Messungen von heute mit ihm vergleichen. Das Winterhalbjahr war für ihn viel kälter. Er hat ganz regelmäßig Temperaturen unter minus 50 Grad gesehen. Unsere tiefsten Temperaturen lagen bei knapp minus 40 Grad. Es war fast durchgehend etwa 10 Grad wärmer.
Sie selber, Markus Rex, haben lange, bevor Sie sich auf diese Klimaforschung verfallen sind, haben Sie das Ozonloch erforscht. Und dieses Ozonloch, das schließt sich ja gerade wieder ein bisschen. Macht das Hoffnung wegen der Klimaveränderungen oder ist das ein Tröpfelchen gute Nachricht in einem schlimmen Meer?
Zum einen zeigt es uns, dass wir weltweit handlungsfähig sind, dass wir im Prinzip die globalen Mechanismen unter dem Dach der UN haben, um auch die großen globalen Umweltprobleme anzugehen und Lösungen dafür zu finden. Das macht sehr viel Hoffnung. Es war ungleich einfacher, die Ozonproblematik zu lösen, als es jetzt ist, die Klimaproblematik zu lösen. Aber es zeigt das Herangehen, die Strukturen, wie man so etwas tun kann. Die Substanzen, die die Ozonschicht geschädigt haben, sind weltweit verboten, werden nicht mehr produziert, bis auf bisschen illegale Produktion, die in Südostasien noch stattfindet. Das Problem ist im Großen und Ganzen gelöst. Wir müssen jetzt abwarten, bis die Konzentration dieser ozonzerstörenden Substanzen in der Atmosphäre weiter absinken. Die sind sehr langlebig, aber dann wird das Ozon auch sich auch wieder schließen.
Ein Jahr lang wurde im Eis geforscht. Temperatur, Dicke und Eigenschaften des Meereises, Klimawandel live sozusagen. Jetzt wird alles ausgewertet. Wie viel gibt es denn zu tun?
Wir haben jetzt viele Jahre an Datenauswertung vor uns. Wir sind ja zurückgekommen mit einem Schatz an Daten und auch Proben von Atmosphärenbestandteilen, Schneeproben, Eisproben, Ozeanwasserproben und auch kleinen Lebewesen, die wir jetzt auswerten werden. Dieser Schatz wird die Wissenschaft nachhaltig verändern, aber das dauert noch ein paar Jahre.
Ein Ziel war, Daten zu liefern, um verantwortliche Entscheidungen zur Klimapolitik zu ermöglichen. Steht die Politik denn schon Schlange?
Ja, ich habe tatsächlich sehr viel Interesse erfahren, auch aus dem politischen Bereich. Diskussionen und Informationsveranstaltungen von Bundestagsabgeordneten, von Ministern, die sich sehr genau darüber informiert haben, was wir angetroffen haben in der Arktis. Ich denke, das findet ganz direkt Eingang jetzt auch in die Überlegungen zu politischen Konzepten zum Klimaschutz.
Aber Sie und Ihre Wissenschaftler, Sie stehen ja auch schnell zwischen allen Stühlen. Es gibt die Politik, es gibt die Klimaaktivisten, es gibt die lautstarken, wenn auch weniger werdenden Stimmen der Leute, die sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Können Sie da eigentlich ganz cool und neutral beim Messen bleiben?
Ich setze mich auf keinen dieser Stühle. Wir schaffen ganz neutral die wissenschaftlichen Grundlagen für die wichtigen Entscheidungen, die jetzt anstehen.
Aber Druck gibt's auch. Da stecken Millionen Forschungsgelder drin. Da steckt Manpower drin über Jahre. Das ist Arbeit von Jahrzehnten. Da muss man auch liefern.
Ja, wir müssen die wissenschaftlichen Grundlagen liefern, da sind wir dabei. Mir ist es wichtig, dass die Menschen, dass unsere Politiker, aber dass auch jeder Mensch, denn in unseren Demokratien wird von den Menschen da draußen bestimmt, wo es lang geht, dass die Menschen verstehen, welche Konsequenzen unsere heutigen Entscheidungen haben. Wenn man diese Konsequenzen gut versteht, dann kann man Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen und kann eine informierte Entscheidung treffen. Aber das ist die Voraussetzung und dazu machen wir unsere Arbeit.
Sie haben mal gesagt, Sie seien zutiefst von der Einsichtsfähigkeit und vom Verständnis der Gesellschaft überzeugt. Ich habe mich sofort gefragt, woher der Optimismus?
Bin ich absolut. Schauen Sie sich mal an, wie viele Menschen sich über die letzten 1-2 Jahre angefangen haben, mit dem Klima zu beschäftigen und angefangen haben zu verstehen, was wir gerade mit unserem Planeten machen und sich darüber bilden und informieren, was es jetzt bedeutet, wenn wir noch so viel CO2 freisetzen oder wenn wir diese andere reduzierte Menge CO2 freisetzen. Das ist erstmal die Voraussetzung dafür, dass wir zu informierten Entscheidungen kommen. Und da bin ich tatsächlich optimistisch. Ich denke, wenn diese Information gut kommuniziert und vermittelt wird, dann kommen wir auch zu verantwortungsbewussten Entscheidungen.
Aber schon die Zahlen vor Ihren Zahlen, die noch kommen werden, zeigen doch auf ein paar Sekunden vor 12.
Wir haben nur noch ein kurzes Zeitfenster, um zum Beispiel das Eis der Arktis zu retten. Wenn wir so weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten, dann wird die Arktis im Sommer eisfrei werden. Es wäre tatsächlich eine andere Welt. Statt einer weißen Eiskappe hätten wir dann einen dunklen Ozean auf dem nördlichen Ende unseres Planeten liegen und das Antlitz unseres Planeten vom Weltall aus würde sich verändern.
Ihre Daten sind natürlich auch super interessant für all die, die die Rohstoffe aus der Arktis holen wollen, wenn das Meereis weit genug weg sind, die möglicherweise auch ganz weit oben mal fischen wollen. Also kurzum für all die, die die Ausbeutung der Arktis vorantreiben möchten, aus wirtschaftlichen Gründen, aus Klimaignoranz, warum auch immer, macht ihnen das Sorge? Die sind doch genauso scharf auf ihre Daten wie alle klimaschützenden Politiker.
Die ökonomische Nutzung der Arktis wird einsetzen, wenn das Eis verschwindet. Die Menschen, die dort gerne tätig werden, tun das ohnehin. Und für die sind unsere Daten gar nicht so interessant. Denn wenn das Eis weg ist, dann ist sie erschließbar für Rohstoffnutzung und für Fischerei. Was wir aber brauchen, sind gute Rahmenbedingungen, dass die Nutzung der Arktis, die zukünftige, nachhaltig geschieht. Dazu muss man politische Regelwerke schaffen. Und dafür braucht man Vorlauf. Dazu muss man heute schon verstehen, wie die zukünftige Arktis aussehen wird, damit man diese Rahmenbedingungen schaffen kann. Sonst bricht eine Bonanza aus und es findet einfach ungeregelt statt.
Aber Sie sind jenseits von Bonanza der klassische Grundlagenforscher, der erstmal wissen will, was die Welt da zusammenhält oder eben auch nicht.
schon aber auch in dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass wir jetzt eine gute Abschätzung darüber kriegen, wie es mit der Arktis weitergeht. Zum einen, um die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Nutzung zu schaffen. Hier liegt der Schwerpunkt, die Betonung auf nachhaltig tatsächlich. Und damit wir verstehen, wie viel Treibhausgase wir noch freisetzen können, jetzt in den nächsten Jahrzehnten, bevor wir klimaneutral werden, um unseren Planeten auch für die zukünftigen Generationen noch in einem guten Zustand zu behalten.
Ich frage das auch, weil ja eines bei Ihnen dann doch völlig anders war als beim großen Fridtjof Nansen. Der ist zwar ein norwegischer Nationalheld und Vorbild vieler Naturwissenschaftler, aber so viele mediale Aufmerksamkeiten wie Sie konnte er natürlich gar nicht kriegen. Sie hatten Fernsehen an Bord, das Buch ist erschienen, der Film kam sofort hinterher, Bildband, Kinderbuch und all das war auch Teil des Konzepts vorher. Warum eigentlich? Was ist Ihnen daran wichtig?
Wir haben natürlich im Wesentlichen unsere wissenschaftliche Arbeit gemacht. Aber ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Menschen verstehen, wie der Zustand der Arktis ist und wie es mit der Arktis weitergehen wird, in Abhängigkeit davon, wie wir uns jetzt im Klimaschutz entscheiden. Denn eine gute Information ist die absolute Voraussetzung, ist das A und O für gute, fundierte Entscheidungen. Und das müssen wir in die Breite tragen. Denn die Mehrheit der Bevölkerung entscheidet in unserem Land, wo es lang geht. Und das ist auch richtig und gut so.
Okay, das habe ich verstanden. Aber kann das nicht auch unendlich nerven, wenn da ein Wissenschaftler erbärmlich friert, misst, womöglich gerade am liebsten mal auf Klo müsste, geht aber in der Arktis nicht. Und dann steht da ein Reporter und sagt, was machst du da gerade? Lass mal, und ich muss das jetzt filmen. Kann das nicht auch furchtbar nerven?
Ja. Das kann es. Aber es ist ein wichtiger Teil dessen, was wir tun. Wir bringen ja nicht nur unseren Datenschatz mit nach Hause, der die Wissenschaft wirklich dauerhaft verändern wird. Wir bringen ja auch unsere direkten Eindrücke und Erlebnisse mit nach Hause. Und die werden dokumentiert und gezeigt, zum Beispiel von dem Fernsehteam, was wir an Bord hatten. Wir möchten auch Menschen die Gelegenheit geben, uns virtuell auf dieser Reise zu begleiten, die nicht in der glücklichen Lage waren, wie die 100 Teilnehmer, die zu jeder Phase der Expedition an Bord waren, die Arktis selber mit eigenen Augen zu sehen. Das ist uns auch ganz wichtig.
Und das spannt dann den Bogen von der Wissenschaft zurück zu den Leuten, die das nie sehen werden.
Ganz genau.
Markus Rex ist unser Gast. Er hatte die Expeditionsleitung bei der bislang größten arktischen Expedition, die es gab. 20 Nationen beteiligt, 200 Wissenschaftler an Bord, 10 Jahre Vorbereitung unter Einbindung tausender Menschen. Mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Das ist ein Lebenshöhepunkt. Sie sind Anfang 50. Was machen Sie denn jetzt?
Jetzt haben wir erstmal viele Jahre der Datenauswertung vor uns. Das Heben des Schatzes, den wir mit zurückgebracht haben.
Okay, statt Eisbärcomputer.
Statt Eisbärcomputer. Das hört sich weniger spannend an, ist aber wissenschaftlich so hochspannend, dass es mir in den Fingern juckt, jetzt an diese Auswertung ranzugehen. Denn das schafft ja hinterher den Erkenntnisgewinn. Und wegen dieses Erkenntnisgewinnes sind wir ja aufgebrochen.
Also Sie werden sich nicht langweilen.
Ich werde mich ganz sicher nicht langweilen.
Ihre Scholle, die Polarsternscholle, die haben Sie auch kaputt gehen sehen, wäre die eigentlich sowieso geschmolzen während des Driftes und wegen des Sommers? Oder war das auch Klimawandel live, dass Ihre Hausscholle am Ende kaputt ging?
Die Scholle, die wir uns am Anfang ausgesucht haben, hat das Versprechen, was sie uns gegeben hat, nachdem wir sie uns genau angeschaut haben, gehalten. Sie ist das ganze Jahr über, den ganzen Sommer über stabil geblieben und konnte unser Forschungsstädtchen tragen, bis sie, wie das im Lebenszyklus einer jeden Eisscholle der Fall ist, den Eisrand im Nordatlantik erreicht hat. Das Eis driftet ja und dort hat es die Scholle hingetragen und wenn die Schollen an den Eisrand kommen, dann zerbrechen sie unter Einfluss von Dünung und Wellen. Das ist das ganz normale Lebensende einer Scholle. Wir haben diese Scholle auf ihrem letzten Weg bis zum Eisrand, bis zum letzten Tag begleitet und haben sie dann auch zerbrechen oder zerspringen sehen. Denn diese Schollen brechen nicht langsam auf, sie zerspringen wie Porzellanteller, die man auf einen Steinfußboden schmeißt.
Und dann zugeguckt mit Tränchen im Auge.
Dann sind wir, haben wir noch einen Umtrunk auf unserem Helikopterdeck gemacht, haben uns von der Scholle oder den restlichen Bruchstücken, die davon über waren, verabschiedet, haben das Horn nochmal getutet und sind nach Norden aufgebrochen, um uns ein neues Stück Eis zu suchen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass die Erkenntnisse aus diesen riesen Datenstapeln, die Sie mitgebracht haben, tatsächlich über Jahre so spannend sind wie dieses Jahr im Eis. Markus Rex, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns.
Vielen Dank, Frau Timm.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.